Gott aber hat uns seine große Liebe gerade darum erwiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich will noch beten. Ja, Herr, danke, dass du uns das andere gegeben hast heute, Herr, dass er uns heute das Wort weitergibt, Herr. Danke für seine Sachen. Amen.
Ja, ich will euch auch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Sonntag, zum Thema, ja, das relativ aktuell ist, immer wieder. Und jeder von uns etwas angeht. Und ich freue mich, dass ich heute wieder predigen darf und dass ich heute über eine Bibelstelle predigen darf, die eigentlich meine absolute Lieblingsbibelstelle in der Bibel ist. Oder zumindest im Neuen Testament. Weil über die Stelle so viel zu sagen ist, weil die Stelle so viele Themen anschneidet, wo man gar nicht in einer Predigt kann behandeln. Sie schneidet die Liebe von Jesus an, sie schneidet die Annahme von Jesus an, die Zurechtweisung, die Wiederherstellung, die Herrlichkeit und die Macht von Jesus, aber auch die innerste Sehnsucht von Jesus, den Sünder zu lieben. Und da sind wir auch gerade bei unserem heutigen Thema, den Sünder lieben. Ein Thema, das nicht einfach in Bezug auf unsere Mitmenschen Relevanz hat, sondern zuerst auch uns selber als Gemeinde Christi, als Kinder Gottes angeht. Und darum möchte ich euch als erstes jetzt einfach die Bibelstelle mal vorlesen. Johannes 21, 15 bis 19. Ich werde sie nicht vorne einblenden, also die anschlagen wollen, sollen das jetzt tun. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu Simon: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hat, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wow. Wenn man die Stelle hört, dann kommt mir immer wieder die absolute Genialität von Jesus in den Vordergrund. Seine krasse Annahme, was heisst, dass wir die Gnade von Jesus erfahren haben. Es ist nicht einfach nur ein Gefühl, das wir da eigentlich sehen, sondern es ist eine Realität, die wir jeder Einzelne da drin hat erfahren, wenn er den Weg mit Gott geht. Es ist etwas Fassbares, das uns durchdringt bis ins Innerste und uns verändern will. Ich will euch die Vorgeschichte zu dieser Stelle noch kurz zusammenfassen. Und zwar war es so, der Petrus ist fischen. Eigentlich ein sehr unbedeutendes Ereignis, weil wahrscheinlich 90% der Leute haben dort in dieser Ortschaft gefischt am Morgen. Also eigentlich nichts Besonderes. Aber der Petrus ist fischen, nachdem er eigentlich von Jesus dazu berufen ist, nicht mehr Fischer zu sein, sondern ihm nachzufolgen. Er ist fischen, nachdem er eine intensive Zeit mit Jesus erlebt hat und nachdem er Jesus verraten hat und Jesus gestorben ist und Jesus wieder auferstanden ist. Also nach einer krassen, ereignisreichen Zeit. Doch warum geht er jetzt fischen nach all dem? Vielleicht hat der Petrus seinen Platz nur noch dort gesehen. Nachdem er die intensive Zeit mit Jesus erlebt hat, hat er vielleicht gedacht: Hey, ich habe es verkackt, ich kann nur noch zurück, ich kann nicht mehr die Berufung folgen, die mir Jesus gegeben hat. Oder vielleicht hat er sich müssen ablenken von dieser ganzen Ereignis, dass er seine Gedanken wieder mal frei bekommen hat. Die Hintergründe werden im Text nicht wirklich behandelt, aber was eigentlich wirklich Fakt ist, ist, dass der Fischzug nichts gefangen hat. Die Fischer haben versagt. Doch dann kommt Jesus ans Ufer und fordert die Jünger auf, das Netz auf der rechten Seite auszurühren. Und er lädt die Jünger ein zum Frühstück. Und dabei ist der Petrus so fixiert, dass er nichts Besseres weiß, als mit Kleidern ins Wasser zu springen und zu Jesus zu schwimmen und zu rennen. Und nach dem Morgensport und Frühstück kommt jetzt die besagte Szene, die ich vorher vorgelesen habe. Jesus ruft den Petrus auf die Seite. Der Petrus, der ihm wenige Tage vorher noch kläglich verraten hat. Und er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Ich frage mich immer, was hat der Petrus in diesem Augenblick gedacht, wo Jesus ihn auf die Seite gerufen hat? Also ich hätte sicher gedacht, hey, jetzt schießt er mich so richtig zusammen. Jetzt tut er mir einfach mal die Leviten lesen. Jetzt macht er mich richtig fertig und verstoßt mich. Weil ich habe nichts Besseres verdient. Doch Jesus geht ganz anders um mit dem Petrus. Er nimmt ihn auf die Seite und fragt ihn dreimal, ob er ihn liebt. Viele Ausleger, die wir finden, sagen da, ja, ganz klar, das macht einen Bezug auf die dreimal Verlügner von Petrus. Also Jesus prätscht ihm da voll ein rein. Aber ich sehe da eigentlich eine ganz andere Art, wenn Jesus umgeht mit dem Petrus. Eine Art, die Jesus immer wieder vorgelebt hat, nämlich der Umgang mit dem Sünder, seine Liebe für den Sünder. Doch wir werden jetzt die Stelle mal genauer betrachten, weil dann fallen uns ganz spannende Sachen auf. Und dazu haben wir da den ersten Dialog. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wir finden in diesem kurzen Dialog drei Hauptpunkte, die sich eigentlich durch die ganze Stelle durchziehen und wir auch ganz viele andere Stellen in der Bibel wieder finden. Und zwar sind das die drei Punkte. Der erste Punkt, persönlich. Jesus nennt Petrus beim Namen. Er sagt Simon, Sohn des Jonas. Er sagt nicht, hey du, oder du Sünder, oder Freund oder irgendwie unpersönlich, sondern er nimmt Bezug auf den Petrus als Person, als Individuum. Und wenn wir wissen, was der Name für eine Bedeutung damals hatte, dann kommt das noch viel stärker raus, weil wenn man jemanden beim Namen gekannt hat, dann hat das geheissen, man kennt seine Identität, man weiß, wer er ist, man weiß, was ihn auch beschäftigt. Und Jesus spricht da den Petrus beim Namen an. Der zweite Punkt ist die Annahme. Jesus nimmt den Sünder Petrus an. Er verbringt Zeit mit ihm, nimmt ihn ernst und geht auf ihn ein. Und das Spannendste hier da ist eigentlich das Wort Liebe. Es gibt im Griechischen mehrere Wörter für Liebe, also eigentlich drei oder vier, je nachdem, wie man es auslegt. Aber da werden zwei Begriffe gebraucht. Und wir machen kurz einen kleinen griechischen Exkurs. Und zwar wird zum einen das Wort Agapeo oder Agape, kennen da vielleicht mehr, der Stamm, braucht die göttliche Liebe, die vollkommene, höchste Form von der Liebe, die uneigennütz ist, die unabhängig ist von der Person. Und das zweite, Phileo oder Philo, die freundschaftliche, brüderliche Liebe. Die besteht auf beidseitigen Interessen auch und ist auch abhängig voneinander. Und in dieser Stelle finden wir eigentlich, dass Jesus den Petrus fragt, hast du mich mit göttlicher Liebe lieb? Das ist eine krasse Herausforderung eigentlich. Der Petrus, ich habe es zurück, der Petrus, den wir kurz vorher noch gesehen haben, hey, ich würde dich nie verraten und ich bin der beste Jünger und nichts kann mich erschüttern. Ich schreibe es zurück und sage, Herr, du weißt, dass ich dich mit brüderlicher Liebe lieb habe, mit freundschaftlicher Liebe, nicht mit göttlicher Liebe. Wir haben in diesen zwei Liebensbegriffen eigentlich den Schlüssel zum Verständnis von dieser Stelle. Weil wir sehen, dass Jesus an Petrus auch entgegengeht. Jesus nimmt den Petrus an, obwohl er ihm nicht mit der gleichen Liebe zurücklieben kann, wie er es macht. Und da kommen wir zum dritten Punkt, zur Berufung. Obwohl der Petrus es nicht zurückgeben kann, obwohl er nicht ausreicht, was er kann, beruft Jesus ihn. Er sagt, weide meine Lämmer. Jesus beauftragt den Petrus zu etwas, was eigentlich seine Kompetenz total übersteigt. Wenn wir ehrlich sind, wir können jetzt mal sagen, jeder, der ein Kind hat, wird sein Kind nicht einfach irgendjemandem fremd zur Hüte geben. Sondern wir würden zuerst mal nachschauen, ja, kann der dann richtig umgehen mit dem Kind? Verhebt das? Oder geht der richtig um? Und was Jesus da macht, er übergibt die Kompetenz an Petrus in dem krassen Vertrauen auf ihn. Er übergibt ihm eine Verantwortung, obwohl er von der menschlichen Sicht her überhaupt nicht fähig ist dafür. Jesus gibt ihm den Auftrag, seine Schafe zu weiden. Ja, aber die Stelle wird noch viel besser, sie spitzt sich noch viel mehr zu. Und darum gehen wir da nochmal zurück auf unseren griechischen Exkurs. Weil Jesus fragt ihn ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und die dritte Frage hat es in sich. Und ich werde euch die einfach schnell mal übersetzt vorlesen, dass es ein bisschen klarer wird mit dem Liebesbegriff. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich mit freundschaftlicher Liebe lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich mit freundschaftlicher Liebe lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich mit freundschaftlicher Liebe lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was sehen wir in dieser Stelle? Was sehen wir in dieser dritten Frage? Der grosse Unterschied ist, dass Jesus und Petrus entgegengeht. Die ersten zwei Fragen fragten Jesus, hast du mich mit göttlicher Liebe lieb? Und bei der dritten Frage geht Jesus und Petrus entgegen und sagt, hey, hast du mich mit freundschaftlicher Liebe lieb? Es verwundert mich nicht, dass der Petrus traurig wird. Weil was wir da sehen, ist, dass Jesus auf den Petrus eingeht und ihn annimmt und ihm sagt, hey, ich weiß doch, dass du es nicht kannst. Ich weiß, dass es nicht reicht, was du mir kannst geben. Ich weiß, dass du unvollkommen und sündhaft bist. Aber ich weiß auch, dass du mir nicht göttliche Liebe kannst zurückgeben. Aber gib mir das, was du kannst. Gib mir das, was möglich ist. Gib mir freundschaftliche Liebe. Es reicht, dass ich dich mit göttlicher Liebe liebe. Ich kann dich verändern, ich kann dich berufen, obwohl es du nicht kannst. Halten wir uns nochmal die Vorgeschichte vor Augen. Der Petrus, der auf der ganzen Linie versagt hat, als Jünger und als Fischer, wird von Jesus zu Fisch und Toast eingeladen. Zu einem reichhaltigen English Breakfast, vielleicht hat es noch Bohnen und Speck gegeben, wer weiß. Wird nicht geschrieben, aber kann ja sein. Und da kommt schon die Liebe von Jesus zum Sünder raus. Es hat schon dort angefangen. Seine Gnade und seine Liebe ist bereits bei dem Frühstücktisch zum Vorschein gekommen. Das Handeln von Jesus spricht eigentlich für sich. Es sagt, meine vollkommene Liebe reicht. Es kommt da so krass raus, was Jesus eigentlich geht. Es geht ihm nicht um die Sündlosigkeit oder die Perfektheit von Petrus oder um seine Leistung. Nein, es geht ihm um die Nachfolge. Jesus sagt, es ist okay, dass du mir nicht geben kannst, was ich dir geben kann. Dass du mir nichts zurückgeben kannst. Ich will dich trotzdem befähigen, und ich werde dich trotzdem berufen, folge du mir nach. Komm an meinen Tisch und wirf dein Netz neu raus. Auch zu uns spricht Jesus die Worte. Obwohl wir in unserem Leben so viele Fehler gemacht haben, so viel gescheitert sind, so viel nicht können, kommt Jesus zu uns und gibt uns die Chance und sagt, komm und folg mir. Doch die Liebe von Jesus stoppt nicht einfach beim Frühstück, sondern sie startet erst dort. Sie stoppt nicht bei den einzelnen Personen, sondern sie spricht uns als ganze Gemeinde an. Ich möchte euch dafür noch einen Vers vorlesen aus der Offenbarung. Oder einen halben Vers. Da sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchten wandelt, ich kenne deine Werke. Ja, Jesus geht auch in unsere Gemeinde hier und her. Er steht auch in unserer Mitte. Und er sieht auch unsere Situation und unsere Fehler und unsere Schwachheit. Wie er die Fehler von Petrus gesehen hat. Doch auch für unsere Gemeinde steht Jesus am Ufer und ruft uns zu. Kommt zum Morgen. Und er stellt euch auch die Liebesfrage. Krishona schlieren, hast du mich lieb? Ja, Jesus liebt uns trotz unserer Schwachheit, Verfehlung und Sünde. Er liebt den Sünder. Und Petrus hat aus menschlicher Sicht keine Berechtigung gehabt, vor Jesus zu erscheinen. Er hat keine Berechtigung gehabt, auch nur ein Wort mit ihm zu reden nach seinem Verrat. Er hat seine Ehre verspielt vor ihm und er hätte eigentlich wie der Judas in die Hoffnungslosigkeit gehen sollen. Aber der Petrus hält sich an dieser Liebe von Jesus fest und er rennt zu ihm ans Land, er schwimmt und er hat nur ihn im Fokus. Liebe Freunde, ich will euch einfach sagen, dass auch Jesus jeden da drin kann annehmen. Egal, was wir gemacht haben, egal, was wir leisten oder nicht leisten können. Und wenn irgendjemand unsicher ist, dass das wirklich stimmt, dann würde ich euch einfach ermutigen, dass ihr mal Johannes Kapitel 18 bis 21 durchleset und mal schaut, wie der Petrus einfach verzeiht hat, auf die gröbste Art und wie Jesus ihn angenommen hat. Doch die Liebe von Jesus stoppt, wie schon gesagt, nicht einfach nur bei der Annahme, sondern sie folgt der Berufung daraus. Weide meine Schafe. Eine krasse Aufgabe, wie wir vorher schon gesehen haben. Doch sie zeigt uns, dass eben die Liebe nicht beim Frühstück stoppt, sondern erst dort beginnt. Ich werde euch nochmal Johannes 21, 19 vorlesen. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus beruft zum Nachfolge, nicht zum Stillstand. Auch wir als Gemeinde sind zur Nachfolge berufen. Trotzdem wir wenig bringen können, obwohl wir viele Fehler machen, obwohl wir vielleicht auch wenig Hoffnung haben. Nachfolge bedeutet dabei, konsequent den Weg gehen, den Jesus für uns vorbereitet hat. Es bedeutet, in die Fußstapfen von Jesus zu treten und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Der Petrus hat das eindrücklich vorgelebt, aus dem gefallenen Jünger ist er zum wichtigsten Apostel geworden. Wir müssen uns bewusst sein, dass wenn Jesus uns annimmt und beruft, er uns auch verwenden wird. Ja, Jesus wird uns bemächtigen und befähigen, die Schritte zu gehen. Dass wir aufstehen können und die Möglichkeit haben, in seinem Reich zu arbeiten. Es fällt mir dazu eine coole Aktion ein, die kürzlich ein paar Freunde von mir gemacht haben. Und zwar haben sie so Kärtchen, so Visitenkärtchen drucken lassen, wo auf der Vorderseite steht, schon bezahlt. Und auf der Rückseite hat es einen Link auf eine christliche Website gehabt. Und sie sind damit in Cafés und Bar gegangen, so ein bisschen random ausgewählt, also ein bisschen zufällig ausgewählt, wo sie hergehen. Und haben eigentlich die Gesamtrechnung vom gesamten Lokal gezahlt. Und dann am Kellner gesagt, hey, statt die Rechnung, bring den Zettel, bring das Kärtchen an den Tisch. Und das ist eigentlich ein rechter Erfolg gewesen, weil die Leute dann anfangen zu fragen, hey, warum macht ihr das? Was soll das? Was ist schon gezahlt? Und sie haben können die Liebe von Jesus überbringen und sagen, hey, Jesus hat schon gezahlt für uns und darum zahlen wir so, ja. Und sie sind so sehr gute Gespräche. Ich will da nochmal konkret werden. Wenn ich da in die Reihe schaue, dann sehe ich nicht einzelne Personen, die sündhaft und schwach sind, sondern ich sehe von Gott befähigte Personen, die berufen sind zur Nachfolge und berufen sind, etwas zu machen im Namen Jesus. Personen, welche trotz ihren Fehlern dürfen befähigt werden, das Evangelium in die Welt zu tragen. Nicht, weil wir toll und super wären, sondern genau, weil wir schon schwach und sündhaft sind wie der Petrus. Und weil wir durch die Schwachheit und die Sündhaftigkeit gelernt haben, was bedeutet, von Jesus angenommen zu sein und die erlösende Errettung von Jesus dürfen zu haben. Jesus ist für uns ein Kreuz gegangen, für jeden Einzelnen von uns, für jeden erbärmlichen Sünder da drin. Für uns, wo wir wie der Petrus nichts zurückgeben können. Durch seine Liebe können wir zu Gott kommen und ihm Vater nennen. Wir dürfen den Höchsten im Universum Vater nennen, durch die Liebe, die er uns gibt. Aber durch diese Liebe sind wir als Gemeinde berufen, den Sünder zu lieben. Die Liebe von Jesus soll uns als Vorbild dienen. Wir haben gesehen, wie Jesus dem Sünder begegnet ist in dieser Geschichte von Petrus. Und das Beste ist, wir können das einfach eins übernehmen. Wir können das als Vorbild verwenden für unsere Begegnung. Denn wie Jesus dem Petrus begegnet ist, so können wir auch mit diesen drei Punkten, die ich da aufgeschrieben habe, unseren Mitmenschen begegnen. Und zwar der erste Punkt wieder nochmal, persönlich. Wie Jesus an Petrus persönlich begegnet ist, ihn beim Namen genannt hat, so können wir auch auf unsere Menschen zugehen, sie kennenlernen und all ihren Verfehlungen sie als Individuum zu akzeptieren. Wir können ihnen als Freund und als Mitmenschen begegnen. Jesus hat zuerst zum Frühstück gerufen und Zeit mit den Menschen verbracht. Annehmen. Durch Jesus können wir auch die Menschen annehmen, obwohl sie fehlerhaft sind. Annahme bedeutet dazu, jemanden anzunehmen, wie er ist, aber ihn nicht so zu lassen, wie er ist. Die befreiende Liebe von Jesus war immer wegweisend auf die verändernde und befreiende Kraft Gottes. Und berufend, das ist eigentlich der Knackpunkt am Ganzen, denn wir dürfen unseren Mitmenschen zur Nachfolge Gottes berufen. Genauso wie das Jesus gemacht hat. Wir sind bevollmächtigt, als Teil der Gemeinde Gottes den Auftrag wahrzunehmen. Aber es ist wichtig, dass wir da den Punkt nicht separat anschauen, sondern dass die zwei vorherigen Punkte mitspielen. Weil nur Berufungsdrang ist nicht Liebe, sondern Druck. Das ist eine Realität, die uns Jesus vorgelebt hat. Es ist nicht einfach ein theoretisches Konstrukt, das ich euch da jetzt zeige, sondern es ist etwas, das Jesus gelebt hat und Jesus uns berufen hat, um das weiterzuführen. Ja, die göttliche Liebe macht es möglich, dass wir den Sünder lieben können. Wir müssen unsere Mitmenschen nicht verurteilen, sondern wir können sie annehmen, wie Jesus sie angenommen hat. Wir dürfen den Sünder lieben, nicht, weil wir Sünde auf einmal gutheissen oder würden sagen, es ist alles okay, was du machst. Sondern, wenn wir heute davon reden, dass wir den Sünder lieben, dann bedeutet das, dass wir Menschen kennenlernen, mit ihnen zu Morgen essen, wie Jesus sie annehmen, mit ihnen einen Weg geben. Aber ihnen das Handeln von Jesus aufzeigen und die befreiende Liebe von Jesus hinweisen. Es geht in der Aufforderung der Sünderliebe nicht darum, ihn ein bisschen zu streicheln und zu verhätscheln, sondern es geht darum, ihm die relevante Wirklichkeit von der Erlösung Gottes zu geben. Die Relevanz, die wir haben, der Ausweg aus seiner Sündhaftigkeit, der Ausweg, der nur Jesus ist. Christliche Liebe hat mehr zu bieten als einfach nur weltliche Liebe. glaube, es ist allen bewusst, dass gute Taten jede Hilfsorganisation auf dieser Welt auch unabhängig von Gott machen kann. Aber die christliche Liebe stoppt nicht bei guten Taten, sondern die christliche Liebe geht weiter. Wir haben etwas zu geben, das mehr ist als einfach Verhätschelung und ein bisschen gute Taten oder ein bisschen, wie nennt man das? Fällt mir da nicht mehr. Wir haben die bedingungslose Annahme, Jesus weiterzugeben. Die Erlösung durch sein Werk. Das ist die Relevanz, die wir zu verkünden haben. Alles andere kommt aus dieser tiefen Liebe heraus, die wir zu Jesus haben. Dass wir den Menschen den Ausweg aus ihrer Verlorenheit zeigen wollen. Dass wir den Menschen nicht so lassen, in ihrem Status, wie sie jetzt sind, in ihrer Sündhaftigkeit, in ihrer Verlorenheit, wie der Judas in der Sündhaftigkeit geblieben ist, sondern dass wir ihnen wie ein Petrus Jesus aufzeigen wollen, dass er zu Jesus kommt, die Befreiung erleben darf. Wir sind nicht da, zum Verurteilen, aber wir sind auch nicht da, zum Schlechtes gut reden, sondern wir sind da, um den Ausweg aufzuzeigen, die Liebe von Jesus, die wir auch in dieser Geschichte von Petrus so krass haben dürfen sehen. Denn wie der Kurt schon am Anfang gelesen hat, der Vers aus Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So erweisen wir unsere Liebe zu den Menschen auch darin, dass wir sie lieben, obwohl sie noch nicht zu Jesus gehören. Indem wir sie immer mehr auf die Liebe von Jesus hinweisen, mit unserem ganzen Leben, mit unserer Art, wie wir ihnen begegnen, mit unseren Worten, die wir ihnen sagen. Eine Liebe, die den Sünder liebt, weil Gott uns noch viel mehr liebt. Das wünsche ich mir und das wünsche ich der ganzen Gemeinde. Ich möchte kurz noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du so genial bist, dass du uns so krass begegnest wie am Petrus am See, dass du uns annimmst, dass du uns berufst, dass du uns aber auch persönlich kennst. Und ich danke dir, dass wir die Liebe für dir unser Herz aufnehmen und immer mehr dafür erleben und dass wir die Liebe dafür weitergeben. Und ich bitte dich darum, dass du uns befähigst und ermächtigst, das auch wirklich praktisch zu machen. Dass wir immer mehr dürfen in deinen Fußstapfen laufen und immer mehr unsere Mitmenschen zu dir führen, in dieser Liebe, die du vorgelebt hast. Ich danke dir. Amen.